Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS2 Reflexe. Immer am letzten Freitag des Monats lädt Reflexe neu einen Gast ans Mikrofon, den Monatsgast Kultur. Den Auftakt macht heute Friederike Kretzen. Friederike Kretzen ist Schriftstellerin und Dozentin für Literatur an der ETH in Zürich und am Literaturinstitut in Biel. 1956 wurde Friederike Kretzen in Leverkusen geboren und seit über 20 Jahren lebt sie in Basel. Ihre Romane tragen Titel wie »Ihr blöden Weiber«, »Indianer« oder »Weißes Album«. In Kretzens Romanen gibt es grob gesagt zwei Konstanten, den Fundus an Erinnerungen und eine Prosa, also vielmehr den Fundus an Erinnerungen und eine Prosa, die dem Leser Konzentration abverlangt. Im Gespräch mit Karin Salm blickt Friederike Kretzen zurück auf die Ereignisse dieses Monats.
Eine halbe Stunde haben wir Zeit, Friederike Kretzen den ersten Monat dieses Jahres Revue passieren zu lassen, das aufleben zu lassen, was in diesem Monat beschäftigt hat, was Sie sich angeguckt haben, was Sie gelesen haben. Und ich frage mich, dieses Innehalten und dieses Zurückblicken, ist das eigentlich etwas, was Sie mögen, was Sie regelmäßig tun?
Ja, das ist ja ungefähr mein Job, also innehalten und zurückschauen vielleicht auch als eine Form vorwärts zu schauen, weil das mit den Richtungen ja auch immer nicht so klar ist. Also ich stelle mir auch manchmal gerne vor, habe ich diesen Monat eigentlich erlebt oder steht er mir noch bevor?
Was heißt das?
Das heißt, dass die Fundamentalität, mit der mir also Ereignisse nahegebracht werden, dass ich die ganz gerne irgendwie ein bisschen von mir wegschiebe und mir überlege, ja, war das oder wird es kommen oder ist das aus einer ganz anderen Zeit? Also es hat was mit der Arbeit an Zeit und wie ich Zeit erfahre zu tun.
Aber es hat auch eben, wie ich das verstehe, etwas mit der Methode, Distanz zu schaffen und auch zu verstehen. Ist es auch das?
Distanz zu schaffen, aber auch Distanz, weil erst Distanz lässt mich etwas überhaupt auf mich beziehen. Weil was ich erlebe, wird ja da interessant, wo ich mir überlege, was hat das mit mir zu tun? Was hat dieser Januar und was in diesem Januar war, was hat das mit mir zu tun? Und da fängt es ja an, ganz andere Zeitbestandteile zu bekommen, das, was ich erlebt habe, was ich mache, oder ich weiß dann manchmal auch nicht, in welchem Jahr bin ich.
Und das, was mit Ihnen zu tun hat, heißt doch aber auch, Sie sehen ja nur das, was wirklich mit Ihnen etwas zu tun hat, weil es gibt ja so diesen Satz, man sieht nur das, was man eigentlich schon weiß oder eine Ahnung hat.
Ja gut, das wäre natürlich schön, aber es ist ja eigentlich vielmehr doch auch sowas, also das ist jetzt ein bisschen allgemein, aber das ist das Gefühl, aber ich werde, wenn ich nicht wahnsinnig aufpasse, ständig mit Sachen umgeben, mir werden Sachen erzählt, in den Medien, überall kommen ja ständig Sachen, wo ich überhaupt nie nachgefragt habe. Es interessiert mich überhaupt nicht. Dennoch ist es da und dennoch muss ich mich damit auseinandersetzen. Also das ist auf der Ebene der Medien, das ist aber auch auf der Ebene der Bilder, also zum Beispiel in meiner Arbeit, die Bilder von Schriftstellern, die ja auch jeden Tag, in der Zeitung, Radio, im Fernsehen, werden ja ständig Bilder produziert, die etwas mit dem zum Beispiel zu tun haben sollen, was ich bin und was ich tue. Und dann muss ich mich damit auseinandersetzen, ob ich will oder nicht. Und oft ist es so, dass ich denke, das hat mit mir überhaupt nichts zu tun und ich versuche es wieder wegzuschieben.
Jetzt bleiben wir da, wo Sie eben das Ding nicht haben wegschieben müssen. Was ist jetzt hängen geblieben in diesem Nachdenken, in diesem Zurückblicken von diesem Monat Januar?
Naja, also erstmal so, ich finde, dass der Januar ein ganz komischer Monat ist. Und ich habe so überlegt, warum ist das eigentlich so ein komischer Monat? So ein Monat, wo man irgendwie das Gefühl hat, man ist noch ein bisschen außerhalb der Zeit. Das Jahr hat doch noch nicht richtig angefangen. Irgendwie hängen alle so ein bisschen rum, ist ein bisschen langweilig. Und dann dachte ich plötzlich, ja, vielleicht liegt es auch daran, dass alle völlig erschöpft sind von diesem Weihnachtsdruck. Es ist ein unglaublicher Druck in diesen Tagen vor Weihnachten. Oder eigentlich schon, es fängt so...
Ja, eigentlich schon fast im November an.
Im November fängt es an und die Leute sind auf eine Art und Weise unterwegs und gebannt und geballt und konzentriert. Und manchmal denke ich, das ist so wie Fließbandarbeit, nur so, es wird dann als Freiheit und Vergnügen und so ausgegeben. Und ich dachte plötzlich, ja, vielleicht hat das was damit zu tun, dass die Leute, dann ist endlich dieses Weihnachten, dieses Silvester, alle diese Feste sind vorbei. Und dann kann man so, ja, eigentlich könnte man sagen, so, jetzt können wir mal das Jahr ruhig angehen lassen. Aber ich glaube, es ist mehr eine Form von Erschöpfung.
Also es gibt ja, was mir jetzt in den Sinn kommt, es gibt so diesen Begriff des Januarlochs, oder? Also es wäre so, ja, eigentlich genau, so ein bisschen zwischen den Zeiten zu sein. Vielleicht hat es auch etwas damit zu tun, dass nicht nur Weihnachten ist, sondern es ist ja auch Jahresende. Und ja, dann muss man Anlauf nehmen für das Neue.
Genau. Aha. Und das wäre natürlich, also wenn man sagt, es ist so eine Zeit, wo was unbestimmt ist, wo was angefangen hat, aber wir sind noch nicht da. Das wäre natürlich eigentlich was Tolles. Ja, also könnte man sagen, ein wunderbarer Januar. Nur es ist auch die Frage, wie können wir mit solchen, sagen wir mal, mit solchen Löchern oder mit solchen ungewissen Zeitzonen, wie können wir damit umgehen? Also wie können wir die so gestalten, dass das eigentlich ein angenehmes Erlebnis ist? Also wo die Agenda noch nicht so voll ist, wo die Termine alle noch nicht so gesetzt sind, wo noch nicht die Projekte wieder laufen, sondern wo was ganz Merkwürdiges ist von, auch vielleicht die Frage, kann es überhaupt zu einem neuen Jahr kommen?
Und wenn wir jetzt trotzdem jetzt hier in Reflex eben diesen Monatsgastkultur nehmen, also wirklich auch jetzt dieses Januarloch, was ich vorhin gesagt habe, das mal ein bisschen hineinzugucken in dieses Loch, war es ja, nehme ich an, nicht leer. Was haben Sie in diesem Loch quasi herausgeschöpft an dem, was Sie beschäftigt hat?
Ja, es sind eigentlich, also ich war zweimal im Kino, aber wirklich, es hört sich so ein bisschen blöd an. Also wenn ich so sage, ich war in zwei alten Filmen, beide sind von 75, 76. Ein Film von Theo Angelopoulos, Die Wanderschauspieler. Und ein Film von Scorsese, The Last Waltz. Das ist auch irgendwie ein Abschlusskonzert, was The Band, mit der Bob Dylan und alle großen Rocksänger, Popsänger gespielt haben, was die zusammen gegeben haben. Und den wollte ich immer mal sehen. Ich habe mal einen Aufsatz darüber gelesen. Jetzt habe ich mir das angeguckt und kam mir schon ein bisschen komisch vor. So irgendwie so als so ein Althippie saß ich da im Kino und habe mir einen Musikfilm angeguckt, was ich sonst eigentlich auch nicht tue. Und ich dachte, es passt in den Januar, es passt in diese merkwürdige Vakanz von Zeit. Und es war, es war auch ein toller Film, es war sehr berührend, weil es war eben nicht nur ein Musikfilm, sondern Scorsese hat sich eigentlich immer sehr für amerikanische Geschichte interessiert. Und es ist einfach wahnsinnig interessant, was mit dieser Band und mit dieser Musik und mit diesen Musikern einfach auch an amerikanischer Geschichte verbunden ist, also einer Geschichte von amerikanischen Zuständen. Und ich habe dann, bin ich nach Hause, und dann habe ich von Gail Marcus, das ist so ein sehr bekannter Musikjournalist, ein amerikanischer, der hat The Basement Tapes, das haben The Band und Bob Dylan zusammen gemacht, 1968. Und der schreibt auf eine atemberaubend schöne Art darüber, was die da gemacht haben. Ich weiß nicht, Bob Dylan war ja irgendwie völlig vereinnahmt, 67, und hat dann diese elektronische Musik gemacht, also von der Folkbewegung, Folkmusik, hat dann elektronische Musik gemacht, hat wahnsinnige, fast kriegsähnliche Zustände in seinen Konzerten erlebt und hat sich dann zurückgezogen mit dieser Musikgruppe. Wirklich in den Keller sind die gegangen und haben erstmal einfach für sich Musik gemacht, haben nichts Gezieltes mehr gemacht. Ich fand diese Idee, dass Musiker, so prominente Musiker in einer ganz bestimmten Zeit in Amerika, sich in den Keller zurückziehen und für sich Musik machen, ich fand das einfach toll. Und das habe ich mir angeguckt in diesem Januar und habe natürlich wieder davon, was weiß ich, geträumt oder gedacht, genau so muss man das eben machen. Man muss in den Keller gehen, gerade wenn Zeiten da sind, die sehr unklar, die sehr schwierig sind. Man muss in den Keller gehen und gucken, was man gerne machen möchte und gucken, ob da nicht vielleicht ein paar andere sind, die auch an ihrer Arbeit sind und gucken, ob man so zusammenarbeiten kann. Also das sind für mich immer wieder so Momente, wo ich denke, wenn man ratlos ist, also in dem, was ich mache, wenn ich da ratlos bin, wenn man ratlos ist mit dem, was sind die Zeiten, was ist die Gesellschaft, mal in den Keller gehen, innehalten und nicht dieses daran denken, was wird mit mir auf der Bühne, was wird mit mir in der Öffentlichkeit, was wird mit mir in den Bildern, sondern wo bin ich eigentlich? Was bin ich eigentlich? Was möchte ich machen? Und diese Basement-Tapes, die sind legendär. Ja, also ich meine, die werden heute so als große Legende immer noch gehandelt und waren aber, und das ist eben auch so wichtig, die waren mal was ganz anderes, nämlich ein Rückzug, ein sich einschließen, ein sich auf die eigenen Mittel zurückbesinnen.
Sie haben das Wort eben in den Keller gehen, da frage ich mich, hat das auch irgendwie damit zu tun, zurück zu den eigenen Erinnerungen und zur eigenen Geschichte. Eben, Sie haben gesagt, zwei Filme sich angeguckt, 75 und 76. Also jetzt auch diese Berührtheit von den Filmen, hat das möglicherweise auch mit Ihrem, quasi mit Ihrer Herkunft, mit Ihrem Alter auch etwas zu tun?
Unbedingt, natürlich. Auch mit einem Projekt, an dem ich bin. Also die Wanderschauspieler ist ein Film eben 75, 76 gedreht. Und es geht um griechische Geschichte von 39 bis 53 und schildert eine fürchterliche Geschichte auf eine Art und Weise, dass es wirklich immer wieder ums Theater geht. Es ist ums Theater zentriert. Es zeigt wunderbar, was das Theater für Möglichkeiten hat. Tatsächlich die unterschiedlichen Zeiten zu verschränken und damit zu spielen, aber damit eben auch ernst zu machen, dass das Theater immer ein vorgestellter Raum ist. Also es geht auch es geht um Verrat, es geht um die Geschichte des Verrats, was dieser Krieg auch bedeutet hat, was in Griechenland in der Bevölkerung stattgefunden hat. Einer aus der Gruppe ist Partisan. Die Mutter lässt sich mit jemand anderem in der Gruppe ein und verrät den Vater. Die Nazis holen ihn ab und erschießen ihn. Also richtig schlimme Geschichten kennt man aber also. Stoff für die Tragödien und Stoff aus den Tragödien. Und es gibt dann eine Szene, da sind die deutschen Besatzer schon wieder weg, dann sind die englischen Besatzer da. Und da holt die Tochter den Bruder von den Partisanen und er erschießt auf offener Bühne seine Mutter und den neuen Mann seiner Mutter. Also wir kennen das alle aus, also Orest und Elektra. Und das Publikum gibt tosenden Applaus.
Also weil die Szene so toll ist. Und Fiktion zusammen.
Ja, also ja, es gibt dann noch ein bisschen Musik, dann geht der Vorhang zu und tosender Applaus. Und ich meine, das ist so eine kleine Szene in diesem Film, die aber so genau sagt, was Theater kann und ist und immer bleiben wird.
Aber jetzt erstaunt mich, Friederike Krätzen, eben jetzt diesen Monat Revue passieren zu lassen. Und Sie haben gesagt, Sie hätten sich nur zwei Filme angeguckt, haben Sie das aber auch in Anführungszeichen gesetzt. Zwei Filme aus der Mitte der 70er Jahren. Und Sie selbst waren ja mal Dramaturgin, also haben eine starke Affinität zum Theater. Im Theater waren Sie nicht im Januar.
Nö. Also ich gehe eigentlich ziemlich wenig ins Theater, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, das Theater tut eigentlich sehr wenig mit dem, was es am allerbesten kann, nämlich eins zu eins da sein, lebendig sein, mit lebenden Menschen auf der Bühne zu sagen, wir sind woanders als ihr, wir sind eine Inszenierung, wir sind eine Vorstellung. Und dieses unglaubliche Spiel, also man ist zusammen in einem Raum und die da auf der Bühne erzählen uns was von völlig anderen Zeiten. Und zwar mit den gleichen Mitteln wie wir, die atmen genauso die gleiche Luft im gleichen Raum. Also dieses Moment von Theater, wo das so atemberaubend sein kann, ja, also dass da welche was spielen, mitunter auch Stücke, die sind 500 Jahre oder noch älter, ja, und wir gucken zu und lassen uns auf diese Geschichten, auf dieses Spiel ein und verlieren unsere Zeiten und geraten in andere Zeiten, und zwar wirklich durch die Gemeinsamkeit, in der wir in einem Raum sind. Dieses Moment von Theater sehe ich eigentlich wahnsinnig selten noch im Theater.
Es ist ja lustig, Sie haben Bücher mitgenommen und unter anderem Heinrich von Kleist. Wenn wir quasi jetzt eben darüber reden, was Sie gelesen haben, sich angeguckt haben, Heinrich von Kleist, warum haben Sie den wieder hervorgeholt?
Also vielleicht noch mal ganz kurz, ich wollte noch mal ganz kurz was zu diesen Basement-Tapes sagen. Das Verrückte nämlich ist, bei dieser Musik, die da im Keller gemacht haben, weil sie auch nach dem Keller fragten, dass was sie dann an Musik gemacht haben, ist alles zurückgegangen auf eine ganz alte amerikanische Musiktradition. Das haben sie, während sie das gemacht haben, so gar nicht so bewusst eingesetzt. Aber das kann man hören. Also man kann in dieser Arbeit, die sie abgeschlossen für sich gemacht haben, kommt plötzlich eine ganz andere Musik zum Tragen. Und ich glaube, das hat was mit dem in den Keller gehen, in den Rückzug gehen, sich abschließen, um dadurch ganz andere Schichten von Geschichte überhaupt wahrnehmen zu können. Und das ist vielleicht auch eine Antwort auf den Kleist. Also wir haben dieses Erdbeben in Haiti immer habe ich so im Radio Port-au-Prince gehört. Also so, ja, ich höre einfach viel Radio und dann sind natürlich so, wenn so Namen kommen, dann lösen die schon was bei mir aus. Und dann dachte ich, Mensch, der Kleist hat doch die Verlobung in San Domingo geschrieben und das spielt in Port-au-Prince. Und dann dachte ich...
Also haben Sie sich daran erinnert,
ja,
als Sie dieses Wort quasi,
ja,
diese Musik
dachte,
gehört haben?
Was ist denn mit diesem Port-au-Prince und so? Und dann dachte ich, ah, der Kleist hat was drüber geschrieben, das muss ich sofort lesen, damit ich endlich mal was von Haiti erfahre. Also außer, dass es schlimm ist und außer, dass es Erdbeben ist und außer, dass es da jetzt irgendwie irgendwelche... Was haben die Amerikaner am Anfang geschickt? Die haben doch solche Flugzeugträger, die atomar betrieben sind, dahin geschickt, um aus Salzwasser Süßwasser zu machen, was ich auch schon wieder so unglaublich fand. Also wenn man sich einfach mal vorstellt, also da ist eine Insel in Schutt und Asche und die kommen mit so einem atomar betriebenen Flugzeugträger und verwandeln das Wasser in Trinkwasser. Wo ich dachte, das geht nicht, das geht einfach nicht, das ist völlig unmöglich. Ja, das, die Unverhältnismäßigkeit der Mittel spricht eigentlich schon 1000 Bände. Und dann dachte ich, okay, jetzt muss ich mir den Kleis rausholen, der wird mir verlässlich Auskunft geben können, was mit Haiti ist. Und ich meine, die Verlobung in San Domingo spielt in Port-au-Prince, spielt zur Zeit der Französin oder kurz nach der Französischen Revolution. Und es spielt, also im Grunde sind es die Nachwirkungen der Französischen Revolution, die er da beschreibt. Und er beschreibt natürlich einen mörderischen Aufstand der Schwarzen gegen die Weißen. Er beschreibt vor allen Dingen einen Schwarzen, der so wütend ist, dass er seinem ehemaligen, also der ihn mal besessen hat, der ihm die Freiheit geschenkt hat, weil er ihm das Leben gerettet hat, der sehr gut zu ihm war, den muss er auch ermorden, er kann niemanden schonen, er muss alles kurz und klein schlagen. Und diese Wut, die Kleist da beschreibt und die auch den ganzen Text dann aber sehr, sehr kompliziert werdend beschreibt, ist natürlich etwas, also was ich dann auch gleich wiedergefunden habe in einem Artikel in der NZZ von einer haitianischen Schriftstellerin. Sie heißt Yannick Lyons. Der Artikel ist überschrieben mit »Sind wir die Verdammten dieser Erde?« Und im Grunde schließt sie an die Zeit an, die Kleist beschreibt. Und schon Kleist stellt die Frage, sind wir die Verdammten dieser Erde? Und es ist natürlich sehr, sehr schön, dass in dieser Kleistschen Geschichte gibt es einen Weißen, der Zuflucht sucht in dem Haus von diesem sehr, sehr wütenden Schwarzen, der seine Frau und seine Tochter dazu anhält, flüchtige Weiße, die Unterkunft oder Schutz suchen, ins Haus aufzunehmen, damit er sie dann töten kann. Und so gerät ein Weißer zu ihnen ins Haus und das ist ein Schweizer. Also das finde ich einfach auch so toll. Also was macht der Kleist? Er bringt einen Schweizer in diese Konstellation von fortgesetzter französischer Revolution. Also weil damit hat es ja zu tun, was in Haiti passiert. Und dieser Schweizer kommt auch aus den Wirren der Französischen Revolution. Er sollte guillotiniert werden in Straßburg. Er hat sich versteckt. Man hat ihn nicht gefunden. Statt ihm hat man seine Braut mitgenommen. Das hat er irgendwie noch gehört, ist dann noch zu dem Richtplatz gelaufen, hat gerufen, aber ich bin's hier, nehmt mich. Und dann hat seine Braut ihn angeschaut und hat gesagt, diesen Mann kenne ich nicht. Und man hat ihr den Kopf abgeschlagen und er ist dann, ja, vielleicht ist er genauso nach Haiti gekommen. Das Wahnsinnige ist, dass diese Geschichte, also wo seine Braut für ihn getötet wird und es noch diesen Moment gibt, dass sie sagt, ich kenne ihn nicht. Das ist dieses Vakuum, in das hinein er und diese Mestizin, die ihn eigentlich dazu verführen soll, im Haus zu bleiben, wo er dann besser umgebracht werden kann, wo die sich unsterblich ineinander verlieben. Und dann fängt das ganze Drama von Verrat und von Liebe und von Leidenschaft und von Verwirrung und Verwechslung an. Und das ist natürlich ein tolles Bild für das, was passiert, wenn es solche Umbrüche wie damals in Haiti gibt. Aber vielleicht auch, wenn es sowas gibt wie dieses Erdbeben, was jetzt da stattfindet.
Haben Sie denn jetzt irgendetwas besser oder anders verstanden von diesem Haiti? Oder Sie haben ja auch gesagt, Sie hätten zu Kleist zurückgegriffen, jetzt nach diesem 12. Januar, nach diesem wahnsinnigen Beben. Also ist ja auch eine unglaubliche Konstellation. Sie greifen zurück auf ein Buch, das vor, oder auf eine Novelle, das vor 200 Jahren geschrieben wurde.
Ja, weil ich glaube, dass wir heute immer noch an diesen großen Revolutionen, also französische Revolution, amerikanische Revolution, die sind ja in Folge auch davon, die haben ja alle miteinander zu tun. Und ich glaube, was die mal versprochen haben, was die auf ihr Programm geschrieben haben und was davon nicht einlösbar war, also die Grenzen und das, was eigentlich immer noch aussteht, was einzulösen wäre, das hat mit uns heute nur zu tun. Und ich denke, das wäre ja längst einfach mal auch etwas, was man vielleicht auch über Haiti beschreiben könnte. Warum sind die so auf der Strecke geblieben? Sind die vielleicht ähnlich auf der Strecke geblieben wie wir auch, die wir ja alle dieses Projekt einer Moderne, einer durch die Revolution hervorgerufenen Moderne verfolgen, einer Demokratie?
Und Ja, aber eins zu eins lässt sich jetzt immer klar, lassen sich jetzt wir, sage ich mal, die Schweiz oder Europa nicht mit Haiti vergleichen. Das meinen Sie jetzt nicht,
Nein,
oder?
Nein, ich meine es nicht eins zu eins, sondern ich meine es wirklich nochmal genau in der Unterschiedlichkeit, die aber zusammen gedacht werden muss. Und was sind eigentlich die Grenzen dieses mal in den Revolutionen geführten Kampfes für eine andere Moderne?
Was ist Ihre Lesart, dass jetzt der Kleist eben diesen Schweizer nach Haiti quasi entsendet als Offizier, der eben in dieses Haus von diesem wütenden, fürchterlichen Schwarzen gelockt wird?
Na, einerseits fand ich es natürlich toll, dass ich dachte, die Schweizer waren doch immer auch mit dabei. Ja, also so, Schweiz hat ja gerne das Bild, nein, wir machen gar nichts und wir sind immer hier bei uns und wir wollen auch nicht so viele Ausländer hier haben, weil wir sind eigentlich so Schweizer, völlig bodenständig. Und das stimmt ja überhaupt nicht mit dem, was tatsächlich war. Und das Kleist ihn da hat, gut, das ist natürlich wunderbar, dass der da vorkommt. Also, dass die Schweizer viel beweglicher waren, als sie das gerne manchmal in ihrem Bild der Schweiz, wie es im Moment so immer wieder reproduziert wird, gerne hätten. Ja, das ist es eigentlich.
Jetzt ist ja interessant, das haben Sie auch gesagt, dass ja Kleist eben 1811 diese Novelle verfasst hat. Er bezieht sich mehr oder weniger auf eine Zeit, die 1804 oder vor 1804 passiert ist in Haiti. Also er greift auf einen historischen Kontext zurück. Ich frage mich, das machen Sie doch eigentlich auch. Sie greifen ja auch ganz häufig zurück auf Vergangenes.
Ja, aber Vergangenes, ich meine, also, dass ich ihn heute so lesen kann und das, ich meine, es gibt ja auch noch eine Unmittelbarkeit des Textes. Man gerät in eine Konstellation, wo eine Liebe entsteht zwischen Feinden eigentlich.
Also dieses junge 15-jährige junge Mädchen 15, und der Schweizer Offizier.
Genau, und sie war fest entschlossen, ihn festzuhalten im Haus, damit er wirklich umgebracht werden kann und seine Familie, die im Versteck ist, auch noch. So, und dann erzählt er ihr diese Geschichte. Ich meine, es ist so wunderbar, ich erzähle jemandem eine Geschichte, wo ich nicht umgebracht wurde, aber jemand anderer für mich umgebracht wurde. Es ist völlig unmöglich, was er da in kurzen Sätzen konstelliert. Das ist die Stelle, wo diese Liebe hineinfällt, dass plötzlich zwei Feinde sich lieben. So, und was Schwierigeres und zugleich auch was Lebendigeres kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ja, also dass zwei Feinde sich bekriegen, das kennen wir. Das kennen wir in- und auswendig. Aber was passiert, wenn zwei Feinde plötzlich, eben durch so ein Vakuum, was in dieser Geschichte entstanden ist, dass er von der Frau nicht mehr erkannt wurde oder dass sie sagte, ich kenne dich nicht mehr. Das ist ja eine unglaubliche Verunsicherung. Das hat sie mit in den Tod genommen. Dadurch entsteht sowas wie eine Liebe zwischen Feinden. Und kann diese Liebe, kann die zum Leben kommen? Und das könnte man ja auch als diesen Aufstand, also das freigegebene Haiti und der Aufstand der Schwarzen gegen die Weißen, die noch da waren. Und also in diesem Artikel, den ich eben erwähnt habe, in der NZZ, beschreibt diese Autorin das Scheitern der haitianischen Revolution und des Aufstands zeigt oder bedeutet, dass eigentlich es völlig unmöglich war für die Weißen, sich vorzustellen, dass Schwarze vollständige, ebenbürtige Menschen sind, die ein ebensolches Land haben können, wie wir ein Land haben.
Wenn wir hier in Reflexe einfach quasi in unsere Schlussrunde einsteigen, frage ich mich eben, Sie haben dieses Erdbeben, lesen über das, wie wir alle das gelesen haben, gehört haben am 12. Januar dieses Jahres, und unter anderem greifen Sie zurück zu Kleist. Das finde ich eine ganz schöne Handlung und auch interessant, dann eben zurückzugreifen zur Literatur. Und ich frage mich, hat die Kunst, die Literatur möglicherweise auch diese Rolle in einer Gesellschaft so ein bisschen als Entschleuniger zu funktionieren?
Naja, es ist ja nicht nur Entschleunigen, sondern es ist ja auch ein Beschleunigen. Ich glaube, es hat was damit zu tun, Zeiten zusammenzulesen. Also wenn ich sage, ich denke jetzt an Kleist, dann ist es ja nicht nur, weil es in zufälligerweise in Haiti spielt, sondern weil in diesem Kleist eine Energie drin steckt, die für mich, also eine Energie und ein Zustand, der etwas damit zu tun hat, wenn man zwischen die Zeiten gerät. Wenn man nicht mehr weiß, wogegen geht es, wohin geht es, ich komme woher, ich habe was gelernt und die Zeiten verlangen mir ein völlig anderes Verhalten und Empfinden ab und ich kriege das nicht mehr zusammen. Und dieses Moment, wo Zeiten ineinander vermischt sind und mich eigentlich zerreißen, also das ist ein Zustand, wie ich denke, das können Texte erzählen. Also wie man zerrissen wird von was. Wie auch dieses Liebespaar, ja. Also was sich liebt und aber eigentlich Feind ist, ja. Dieses Zerrissenwerden, das ist der Zustand nach der Französischen Revolution. Und das ist vielleicht auch der Zustand vor der Französischen Revolution. Und das ist vielleicht der Zustand einer Revolution überhaupt oder eines gesellschaftlichen Übergangs, um es ein bisschen weniger dramatisch zu machen. Und ich glaube, das ist vielleicht eine Aufgabe von Kunst, immer wieder zu sagen, in welchen Zuständen sind wir und welche Zustände mischen sich in diese Zustände hinein.
Also ich habe jetzt so die Vorstellung wirklich auch irgendwie eines Kristalls, also fast eines chemischen Prozesses, wo sich etwas auch verdichtet.
Ja, verdichtet oder zusammenziehen. Also ich arbeite gerade an einem Jahr 1982 und dieses 1982, ich habe das Gefühl, das geht bis heute. Und ich arbeite daran, dass ich denke, ja, wo hört das denn endlich mal auf? Weil es hat ja schon damals aufgehört, aber irgendwas ist immer weitergegangen und ich bin noch nie dazu gekommen, zu sehen, dass es zu Ende ist. Also das ist jetzt sehr subjektiv beschrieben, aber ich glaube, das gibt es ja unheimlich oft, dass Zeiten vorbei sind und man noch ganz lange sie weiterträgt. Und wo kommt wirklich dann dieser Moment, wo man sagen kann, die sind vorbei? Und dann kann auch was Neues entstehen.
Friederike Kretzen, wir sind am Ende dieser Reflexe-Ausgabe und ich finde, wir haben einen nicht schlechten Bogen erwischt, weil wir haben beim Januar begonnen, bei diesem Januarloch, das so ein bisschen zwischen den Zeiten, haben Sie dargestellt, fast liegt. Und wir haben dieses Gespräch auch wieder beendet beim Anfang. Wo ist der Anfang? Wo ist das Ende? Wo verkeilen sich oder überlagern sich Zeiten? Ganz herzlichen Dank für diese halbe Stunde hier mit Ihnen, Friederike Kretzen.
Und diese vergangene halbe Stunde, die gehörte eben Friederike Kretzen, Schriftstellerin und Dozentin für Literatur an der ETH in Zürich und am Literaturinstitut in Biel. Sie war Monatsgast hier in der Sendung Reflexe auf DRS2. Karin Salm hat sich mit ihr unterhalten.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.